Liebe Glaubensgeschwister, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Freunde, seid ganz herzlich gegrüßt zu unserer heutigen telefonischen Bibelstunde aus Meckenheim. Es ist schön, immer wieder den einen oder anderen Neuen in unserem telefonischen Bibelkreis begrüßen zu dürfen. Das möchte ich heute ganz besonders auch tun, wenn jemand das erste Mal dabei ist. Unsere Bibelstunde wird bewusst auch ein Stück missionarisch gehalten. Deswegen möchte ich jedem von euch nahelegen, gebt diese Telefonnummer, unter der das erreicht, auch Bekannten weiter. Mit Sicherheit wird der Herr den einen oder anderen auch über diese telefonische Bibelstunde stärken und segnen. Nun, wer neu dabei ist, der kennt manche Hintergründe nicht. Deswegen am Anfang immer so ein paar Informationen über die Hintergründe dieser Bibelstunde. Die Bibelstunde, die ihr immer ab donnerstags in der laufenden Woche über die Telefonnummer hören könnt, ist die gleiche Bibelstunde, wie sie unsere Gemeinde, die Evangelische Gemeinschaft Meckenheim e.V., mittwochs 19 Uhr hat. Die Evangelische Gemeinschaft in Meckenheim arbeitet schon seit fast 200 Jahren missionarisch. Seit 50 Jahren ist sie als Verein auch strukturiert und organisiert und wir haben immer so einen Blick, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, auch Menschen, die es nicht so leicht hören können, weil sie krank sind und zu Hause sein müssen, oder auch welche, die durch Zufall darauf aufmerksam gemacht worden sind. Wir haben hinter uns die Zeit mit den vielfältigen Einschränkungen aufgrund der Gesetze zur Corona-Pandemie. Als Gemeinde in Meckenheim haben wir uns überlegt, wie können wir auch die mit Gottes Wort erreichen, die sich jetzt nicht versammeln können. Und so fing das an, dass wir eine telefonische Bibelstunde machten. Und sobald es dann wieder möglich war, zusammenzukommen zur Bibelstunde, haben wir dann immer beachtet, dass die telefonische Bibelstunde denselben Text, dieselben Lieder und dieselben Aussagen hatte, wie die jeden Mittwoch durchgeführte Bibelstunde unserer Gemeinde. In unserer Gemeinde haben wir mittwochs 19 Uhr eine Bibelstunde, wie schon eben erwähnt, mit demselben Thema und Text, den Sie auch in der telefonischen Bibelstunde wahrnehmen. Sonntags um 10.30 Uhr haben wir unseren Gottesdienst. Er wird normalerweise live übertragen unter der Internetadresse www.gemeinschaft-meckenheim.de. Auch dazu ist jeder herzlich eingeladen. Wer es einmal einrichten kann, zu uns direkt zu kommen, der ist natürlich auch zu jedem der Gottesdienste eingeladen in unser Gemeindehaus. Unser Gemeindehaus ist in Meckenheim in der Pfalz und dort in der Sandgasse 31. Sonntags 10.30 Uhr Gottesdienst, mittwochs 19 Uhr Bibelstunde. Daneben gibt es noch Jugendstunden, Kinderstunden und so weiter. Da kann man sich dann aber übers Internet näher informieren. Paulus hat einmal gesagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Bei der Corona-Pandemie hat man das nicht gleich so wahrhaben wollen und sehen wollen. Aber die Entwicklung dieser Übertragungen hat auch einen guten Effekt. Die unter das Wort Gottes kommen können in der Versammlung, werden dort gestärkt. Die dies nochmal nachhören wollen, können es übers Telefon oder übers Internet nachhören, damit sich das verfestigt. Und mancher, der gerne bei uns dabei wäre, kann es übers Telefon oder übers Internet erfahren. Wir sind eine bewusst bibeltreue, evangelistisch ausgerichtete Gemeinde. Das werden Sie sehen an all diesen Gottesdiensten. Und jeder, der mit uns so diesen Weg mit Jesus gehen will, ist deswegen in unserem Kreis immer herzlich willkommen. Und wir freuen uns über jeden direkten Besuch in der Gemeinde, wie auch über den Besuch übers Telefon oder auch übers Internet. In den Bibelstunden gehen wir normalerweise ein biblisches Buch Stück für Stück durch oder ein Thema. Im letzten Jahr hatten wir auch mal einen Glaubenskurs in der Bibelstunde behandelt. Jetzt sind wir seit über 4 Wochen in der Bergpredigt. Die Bibelstundenreihe wird dann manchmal auch von einem freien Thema unterbrochen. Das sage ich jedes Mal weiter an. Heute wollen wir uns aber weiter mit der Bergpredigt beschäftigen. Mein Name, das wollte ich nochmal erwähnen, ist Rainer Wagner. Ich bin der Prediger der Evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim, habe noch einen Lehrauftrag an einer Bibelschule und bin hier und da in Deutschland und auch darüber hinaus bei Freizeiten, bei Evangelisationen oder Glaubenstagen mit unterwegs. Soweit die Hintergründe, die Sie wissen müssen, damit Ihnen klar ist, was Sie hier hören und von wem Sie es hören. Nun wollen wir aber diese Bibelstunde beginnen. Und wir beginnen sie ganz bewusst, wie alle Christen, im Namen unseres dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Auch in der telefonischen Bibelstunde wollen wir gemeinsam Gott loben und uns über Gott Gedanken schenken lassen durch geistliche Lieder. Wenn Sie das Gemeinschaftsliederbuch Jesu, unsere Freude zur Verfügung haben, das in den landeskirchlichen Gemeinschaften und Stadtmissionen benutzt wird, oder den geistlichen Liederschatz, der in den Brüdergemeinden benutzt wird, wäre es gut, wenn Sie sich diese Liederbücher zur Hand nehmen würden. Die gemeinsamen Lieder, die wir am Telefon singen, sind diesen beiden Büchern entnommen. Ich sage jedes Mal die Nummer an. Und noch ein Hinweis, das kennt man ja aus der Bibelstunde. Es ist sinnvoll, eine Bibel dabei zu haben, um auch den Gedanken so am biblischen Wort folgen zu können. Nun wollen wir als erstes gemeinsam singen. Und zwar ein Glaubenslied eines Menschen, der realistisch durchs Leben geht, aber sich ganz fest auf Jesus verlässt. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Dieses Lied findet sich im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 528 und im geistlichen Liederschatz an der Nummer 441.
Oh.
Ja, es ist so gut, sich so auf Jesus verlassen zu können. Er weiß den Weg für uns. Gerade jetzt in diesen Zeiten, wo es sogar sich andeutet, dass es Krieg geben könnte. Wir wollen hoffen und wollen beten, dass es nicht in unserem Land so weit kommt. Aber egal was kommt, wir sind in der Hand unseres Herrn und auf ihn können wir uns verlassen. Er weiß den Weg, der für uns richtig ist. Lasst uns gemeinsam beten. Ja, Herr Jesus, hab Dank, dass wir jetzt wieder um dein Wort zusammen sein können. Du weißt, Herr, wie es jedem von uns geht. Du siehst die, die schöne Dinge erleben durften, gerade in der letzten Zeit. Bitte segne sie und lass sie darüber froh sein, wirklich wie Kinder sich über die Geschenke ihres Vaters freuen. Du weißt aber auch um die, die Probleme haben oder Sorgen. Hab Dank, dass du niemanden in seinen Sorgen allein lässt. Du weißt um die, die krank sind und Schmerzen haben. Bitte sei auch ganz besonders bei denen. Jeder von uns kennt einige, die, die schon im Glauben stehen. Herr, da wissen wir, du wirst ihnen beistehen und sie stärken. Und die, die so belastet sind, aber noch nicht zu dir gehören, denen kannst du helfen, diesen letzten Schritt zu dir zu gehen, dass auch sie geborgen durchs Leben gehen und wenn es einmal nötig ist, auch hinüber zu dir in deine unsichtbare Welt. Bitte rede jetzt wieder durch dein Wort zu uns, stärke einen jeden von uns. Erinnere uns auch immer wieder dran, dass diese Bibelstunde stattfindet und dass sie für jeden zum inneren geistlichen Gewinn wird. Amen. Nun wollen wir ein zweites Lied singen. Und zwar, wir haben ja die Bergpredigt, also dieses Predigt Jesu, die etwas zeigt, wie Christen leben könnten und sollten. Die haben wir ja jetzt in den Bibelstunden vor uns. Und wir wollen ein Lied jetzt singen, das darauf hindeutet, wie, dass wir dem Herrn treu nachfolgen wollen. Wir singen gemeinsam das Lied »Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin«. Es steht im Gemeinschaftsliederbuch unter der Nummer 521 und im geistlichen Liederschatz unter der Nummer 442. Und wir hatten uns vorgenommen, gemeinsam die Bergpredigt durchzugehen. Einige Bibelarbeiten über die Bergpredigt haben wir schon gehört. Wir finden die Bergpredigt im Matthäusevangelium Kapitel 5 bis Kapitel 7. Am Anfang der Bergpredigt wurde gezeigt, dass diese Predigt der Herr Jesus vor allem vor seinen Jüngern hielt. Aber über die Jünger, die Jesus nachfolgten, das war immerhin zu seinen Zeiten ein Kreis von normalerweise 70 Leute, sollten die Inhalte der Bergpredigt auch zu den anderen Menschen gehen. Matthäus 5, gleich am Anfang wird gesagt, dass Jesus also das Volk gesehen hatte, seine Jünger um sich hatte und seinen Mund auftat und die Bergpredigt weitergab. Was war die Bergpredigt? Auch das sahen wir uns an. Wir sagten, es ist das Grundgesetz im Reich Gottes. Ein Reich ist ein Herrschaftsgebiet. Das Herrschaftsgebiet Gottes auf dieser Welt, dort, wo man ihn als den Herrn und König akzeptiert, das heißt unter den Christen, in der Gemeinde, da ist eigentlich die Bergpredigt das Grundgesetz oder auch die Verfassung. Unsere Verfassung hat eine Präambel, die deutsche Verfassung. Fast alle Verfassungen haben so eine Präambel, so ein Eingangswort. Das sind keine Paragraphen mit Gesetzen, sondern es sind so Grundsätze, die weitergegeben werden. Im deutschen Grundgesetz ist es zum Beispiel so formuliert, die Würde des Menschen ist unantastbar. Typisch weltliches Gesetz. Bei uns sind andere Grundlagen genannt, aber die mindestens genauso großartig sind. Und alles, was es an weltlichen Gesetzen gibt, bei Weitem übertreffen. Selig sind die geistlich arm sind. Selig sind die Leidtragenden. Selig sind die Sanftmütigen. Das heißt, dieses Wort selig bedeutet, glücklich zu nennen sind solche Leute. Und wenn man sich dann das genauer ansieht, was Jesus sagt, sieht es äußerlich nach Unglück aus. Aber nein, was in der Welt manchmal für Unglück und Last angesehen wird, ist bei Gott vielmehr, es ist eine Möglichkeit, uns zu prägen. Selig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit empfangen. Und so sind die ersten 12 Verse, oder von Vers 3 bis 12, sozusagen die Präambel der Bergpredigt des Grundgesetzes im Reiche Gottes. Dann sahen wir als ein zweites ganz wichtiges die Durchschlagskraft, die die Jünger Jesu haben. Warum? Weil Gott ihnen etwas gegeben hat. Gott hat sie zum Salz und zum Licht der Welt gemacht. Das ist ganz wichtig. Dieses Grundgesetz im Reich Gottes, das ist nicht einfach wie ein staatliches Gesetz, etwas Vorgesetztes, nach dem man streben muss, sondern es ist in vielen Punkten ein Zuspruch. Wir, die wir gläubig sind, wir müssen uns nicht bemühen, Salz der Erde zu werden, sondern wir sind von Gott zu Salz der Erde gemacht. Wir können zwar die Salzkraft verlieren, das liegt dann an uns, aber normalerweise haben wir eine Durchschlagskraft durch das, was Gott aus uns gemacht hat. Salz der Erde, Licht der Welt, eine Stadt, die auf dem Berge ist und die deswegen von anderen auch bemerkt wird. Ab Vers 17 beginnt dann die Beurteilung der einzelnen Gesetze. Der erste Teil dieser Beurteilung geht von Vers 17 an, bis zum Vers 20. Dort wird etwas Grundsätzliches gesagt über Gottes Gesetze. Es gab ja im Alten Testament auch Gesetze. Das sind die 10 Gebote und die vielen Ausführungsbestimmungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Das war etwas Großes. Dadurch konnte man ein menschenwürdiges Leben führen. Aber niemand ist wirklich in der Lage, diese Gebote ganz zu erfüllen. Zur Zeit Jesu gab es Seelsorger, die versuchten den Menschen Trost zuzusprechen. Ach, auch wenn er es nicht so ganz erfüllt, irgendwie drückt Gott ja doch mein Auge zu. Nach diesem Muster. Sowas gibt es heute auch. Nein, es wird der Ernst des Gesetzes genannt. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz, was Gott einst den Mose gegeben hat in den 10 Geboten und den Kindern Israels in den vielen Ausführungsbestimmungen der Gebote. Bin nicht gekommen, sie aufzulesen, sondern ich bin gekommen, sie zu erfüllen. In 2, 3 Sätzen, was heißt das? Die Gebote Gottes sind der Wille Gottes. Wenn ich wissen will, wie Gottes Wille für mich ist, muss ich in die Gebote schauen. Und wenn ich dann in mein Leben sehe, dann stelle ich oft fest, ich kann es nicht erfüllen. Jesus sagt jetzt nicht, dann wische ich die Gebote weg. Ich bin nicht gekommen, die Gebote aufzulösen. Wenn das einer macht, der ist der Bedeutungsloseste in Gottes Reich. Ich bin gekommen, sie zu erfüllen. Wir können versuchen, was wir wollen. Wir schaffen es nicht zu erfüllen. Er aber, er hat, als er am Kreuz gestorben hat, ist, die gesamten Gebote Gottes erfüllt, bis in die letzte Tiefe. Niemals in seinem ganzen Leben hat er eines der Gebote übertreten. Er war so eng mit seinem Vater. Und trotzdem hat er die Strafe getragen, die die verdient haben, die die Gebote immer wieder übertreten haben. Da gehöre auch ich dazu. Ich habe Gottes Gebote immer wieder einmal übertreten. Und nicht nur unbewusst. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein Adamskind, wie es Paulus mal formuliert im Korintherbrief. Adam hat Gebote übertreten, auch ich. Aber der Herr Jesus, der hat es erfüllt. Er, der Gerechte, hat aber trotzdem die Strafe für die Übertretung der Gebote auf sich genommen. Damit hat er das Gesetz erfüllt und er sagt dir und mir jetzt, wenn du es auch nicht geschafft hast, ich habe es für dich geschafft. Du kannst in den Himmel kommen, auch wenn du die Gebote nicht ganz erfüllt hast. Ich habe sie für dich erfüllt. Und als ich am Kreuz gestorben bin, habe ich die Strafe auf mich genommen, die du verdient hättest, damit du einmal in den Himmel kommst. Hin und wieder habe ich einmal Luthers Aussagen über seine Hoffnung gelesen, in den Predigten und auch Bibelstunden. Ich möchte euch am Anfang dieser Bibelstunde das nochmal vorlesen. Meine Hoffnung, so hat das Luther genannt. Und da hat er festgestellt, so wie ich feststellen muss und sicherlich auch jeder von euch, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Also ich habe bisher die Gesetze Gottes nicht gehalten, weil ich boshaft bin und schwach. Wenn ich nicht glauben, vertrauen darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinende Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Luther sagte, wenn ich nicht glauben könnte, dass Gott mir vergibt, dann müsste ich sterben. Hätte ich keine Hoffnung. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an dem Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals und die Füße Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du gemerkt hast, dass du ein Sünder bist, aber wenn du gemerkt hast, dass Jesus dich lieb hat, dass Gott dir um Jesu willen vergeben will, dann halt dich an ihn fest. Und da hast du eine große Zukunft und eine große Hoffnung. Dann spricht, so formuliert Luther weiter, er, der Herr Jesus, zum Vater, dieses Anhängsel, der sich so an mich hängt, muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's, ich starb auch für ihn, lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Wir werden in der Bergpredigt viel über die Gebote Gottes hören, über seinen Willen. Und wir werden immer wieder erkennen müssen, wir können dem nicht genügen, so wie es Luther erkannt hat. Aber wir dürfen wissen, der Herr Jesus ist für uns gestorben, er vergibt, was falsch war, und wir haben eine Hoffnung auf den Himmel. Nun wollen wir in der Bergpredigt fortfahren. Und zwar beginnt es da im Vers 21 mit der Frage um das Töten. Ihr habt gehört, sagt Jesus, dass zu den Alten, also zu euren Vorfahren aus den Zeiten von Mose, gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichtes schuldig sein. Matthäus 5, Vers 21. Und dann weiter in Matthäus 5. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raha, der ist des Rates schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf den Altar Gottes opferst und wirst allda eingedenk, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass allda vor dem Altar deine Gabe liegen und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und alsdann komm und opfere deine Gabe. Sei willfährig deinem Widersacher bald, dieweil du noch bei ihm auf dem Weg bist, auf dass dich der Widersacher nicht einmal einst überantwortet an die Richter. Und der Richter überantwortet dich an den Diener, an die Folterknecht, an die Gefängniswächter und werdest in den Kerker geworfen. Ich sage dir wahrlich, du wirst nicht von dannen herauskommen, bis dass du auch den letzten Heller bezahlt hast. In diesen Versen geht der Herr Jesus auf eines der grundlegenden Gebote, das wir den Mitmenschen gegenüber haben, ein. Auf die Frage, du sollst nicht töten. Jesus war nicht der einzige Prediger in seiner Zeit. Eine ganze Bewegung gab es in Israel, die Pharisäer. Sie beschäftigten sich meistens von Jugend an mit dem Wort Gottes. Ihr liebster Psalm war Psalm 1. Und sie versuchten sich an das zu halten, was dort steht. Die Pharisäer waren Leute, die wollten mit großem Ernst dem Willen Gottes erfüllen. Psalm 1, die ersten zwei Verse, sie haben die immer wieder gebetet. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Das war für die Pharisäer der wichtigste Psalm. Ich gehe nicht mit den Gottlosen auf ihren Weg. Ich will nicht so wie die üblichen Sünder sein. Ich setze mich nicht zu denen hin, es könnte abfärben. Ich will nicht dort sitzen, wo gespottet wird über Gott oder über Menschen. Ich habe Lust am Gesetz Gottes. Ich rede von seinem Gesetz Tag und Nacht. Als Jesus in den Versen davor gesagt hat, es wird kein Gebot, nicht einmal ein kleines, nicht einmal ein Betonungszeichen der Gebote, ein Tüpfelchen, geändert werden, da hatte er durchaus die Pharisäer im Auge. Sie haben versucht, mit großem Ernst die Gebote zu halten. Einmal sagt Jesus seinen Jüngern etwas über diese ernsten Pharisäer, die aber letztlich Gott auch nicht so treu waren, wie sie es hätte sein müssen. In Matthäus 23, die ersten 4, 5 Verse, gibt er den Jüngern einen wichtigen Hinweis über die Pharisäer und über unser Verhältnis zu dem, was Gott will. Matthäus 23, 1 bis 5. Da redete Jesus zum Volk und zu seinen Jüngern und sprach, auf Moses Stuhl, damit ist ein Thron gemeint, Mose war ja der Volksführer, also auf seinem Thron sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut's. aber nach ihren Werken sollt ihr nicht tun. Sie sagen's wohl, was richtig ist, tun's aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf den Hals. Aber sie selbst wollen dieselben nicht mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke aber tun sie, dass sie vor den Leuten gesehen werden. Sie machen sich ihre Denkzettel breit und die Säume an den Kleidern groß. An den Kleidern waren bestimmte Kordeln angebracht, von denen jedes ein Gebetsanliegen war. Die Zettel, von denen die Rede war, da stand Gottes Wort drauf. Die Pharisäer stellten sich mit Gottes Wort immer wieder im Mittelpunkt. Wenn sie beteten, dann am liebsten auf dem Marktplatz, wo jeder sie sehen konnte. Und Jesus musste sagen, eigentlich sind sie ziemliche Heuchler. In der Bergpredigt nun geht Jesus auf die einzelnen Gebote ein und zeigt, dass die Pharisäer, selbst wenn sie es ernst meinen, es doch nicht im letzten Ernst durchhalten. Ich will es mal so grob zusammenfassen. Jesus geht auf die wichtigsten Gesetze ein, die im Umgang mit Menschen genannt werden. Das erste, was ich schon gelesen habe, Matthäus 5, 21 bis 26, er geht auf das Gebot ein, du sollst nicht töten. Das von der biblischen Zählung her sechste Gebot, im Katechismus das fünfte. Er geht auf das Gebot ein, du sollst nicht Ehe brechen. In der biblischen Zählung das siebte, im Katechismus das sechste. Matthäus 5, 27 bis 32. Dann geht er auf das Reden ein und speziell auf das Schwören. Matthäus 5, 33 bis 37. Angelehnt sicherlich auch an dem Wort, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Und dann geht Jesus weiter. Über die Frage der Vergeltung. Viele Menschen wissen, dass sie nicht vollkommen sind. Und sie wissen, dass man auch Strafe verdient hat. Aber wenn ihnen etwas angetan wurde, dann wollen sie Vergeltung. Matthäus 5, 38 bis 42 geht Jesus auf diese Frage ein. Und dann geht er noch weiter. Er geht auf die Frage ein, wie gehe ich mit Feinden um? Und spricht über die Feindesliebe. Matthäus 5, 43 bis 48. Und zum Schluss die ersten Verse von Kapitel 6, 1 bis 4. Auf das Spenden, auf die Almosen geht er ein. Wir werden in den nächsten Bibelstunden Stück für Stück diese Dinge, die Jesus hier für richtig ansieht, anschauen und dann aber sehen, wie Jesus auf sie eingeht. Ich las in einer Auslegung, die Bergpredigt bringt hier Antithesen. Antithesen heißt Thesen, die das übertönen, was ursprünglich dasteht. Du sollst nicht töten. Dieses Wort war ja klar, zu den Alten ist das gesagt. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch. Und jetzt geht er weit über das Töten hinaus. Er redet davon, nicht verleumden, nicht beschimpfen und so weiter. Das werden wir sehen. Nicht ehebrechen. Jeder wusste, was das ist. Aber Jesus geht weiter im Blick aufs Ehebrechen. Er redet davon, wie es im Herzen der Einzelnen aussieht. Nicht nur die Tat. Jesus redet von der Scheidung. Welche Konsequenzen das hat. Beim Schwören, bei der Vergeltung. Überall nennt Jesus das biblische Gesetz. Und dann geht er weit drüber hinaus. Das sind sogenannte Antithesen. Zum Strafgesetz Israels. Die Kurzvariante, das ist das Strafgesetz Israels. Die ausgeprägte Variante, die Bergpredigt, das ist das Gesetz im Reich Gottes. Zuerst einmal die Antithesen zum Gesetz. Ich habe das am Anfang schon mal gestriffen. In Matthäus 5, 17 bis 20, da erwähnt er, wer eines der kleinsten Gebote auflöst, der ist der kleinste im Himmelreich. Liebe Geschwister, die Gebote sind Gottes Willen. Sie sind nicht einfach wegzuschieben. Sie sind Gottes Willen gewesen. Wenn wir sie auch nicht schaffen, vollkommen zu erfüllen, so wissen wir durch die Gebote doch, was richtig und falsch ist. Jesus sagt, ihr sollt ja nicht wähnen, nicht denken, ich wäre gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nein. Und dann nennt er die wichtigen Ansichten Gottes. Und er überbietet sie, indem er total auf sie eingeht. Das haben die Pharisäer nicht getan. Die Pharisäer, die versuchten den Menschen anhand der Gesetze einen Weg zu zeigen, wie man die Gesetze halten kann. So nach dem Muster, wenn du ein Messer in den Rücken gesteckt hast, wenn du niemanden Gift ins Essen gemacht hast, wenn du niemanden von einem hohen Berg heruntergestürzt hast, da hast du auch niemand getötet. Von daher sei dir gewiss, du bist ein gerechter Mensch, weil du niemand getötet hast. Oder, ein Blick aufs Ehebrechen. Die Pharisäer sagten, wenn du nicht mit einer anderen Frau geschlafen hast oder du mit einem anderen Mann, dann bist du gerecht hier, du bist rein. Oder Herr Jesus sagt, nein, nein, nicht nur die Taten, auch die Unterlassung, auch das, was euch durch den Kopf geht, das ist bereits Übertretung des Gesetzes. Und so macht das bei all den Geboten. Er tut euch die Antithesen zeigen, wie ernst es eigentlich ist mit den Geboten. Heute gehen wir noch jetzt etwas näher ein auf die Frage des Tötens. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo scheinbar Kriege wieder auch in unserer Gegend möglich sind. In Kriegen wird getötet. Wenn wir das Gebot so sehen, du sollst nicht töten, dann wäre jeder verdammungswürdig, der in einem Krieg eingesetzt ist und durch dessen Aufgabe jemand anders zu Tode kommt. Jeder Flieger, der eine Bombe abwirft, jeder Soldat, der schießt oder eine Granate wirft oder aus der Kanone schießt. Aber so steht es nicht in der Bibel. Wenn man das Wort anschaut, was dort steht über das Töten, da heißt es, du sollst nicht morden. Es geht nicht ums Töten allein, es geht ums Morden. Im 2. Mosebuch, Kapitel 21, Vers 12 bis 14, da wird ein kleiner Unterschied gemacht zwischen dem Töten und dem Morden. Denn wenn man nur das Wort hätte, nicht töten, dann dürftest du nicht einmal einen Hasen schlachten. Dann dürftest du kein Fleisch essen, das sind ja auch Lebewesen, da wird er getötet. Was sagt Jesus in 2. Mose 21? Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. So wie es Kain gemacht hat. Kain hat seinen Bruder erschlagen. Wer also einen anderen mit einem Stock, mit einer Keule, mit einem Stein oder irgendwie anders zu Tode bringt, da hatte Gott angeordnet, der soll selbst sterben. Wer Menschen Blut vergießt, heißt es mal, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Aber dann gibt es Situationen, wo man das gar nicht so gewollt hat und dann ist es doch geschehen. Und dann werden so Ausführungsbestimmungen gemacht. 2. Mose 21, 13. Hat er ihn aber nicht nachgestellt, sondern Gott hat ihn lassen ungefähr in seine Hände fallen, so will ich dir einen Ort bestimmen, dahin er fliehen soll. Wo aber jemand seinen Nächsten frevelt und ihn mit List erwürgt, so sollst du denselben vor meinem Altar nehmen, dass man ihn tötet. Hier wird unterschieden zwischen hinterhältigen und boshaften Morden und zwischen Töten im Affekt, wenn man da noch genauer nachgeht, zwischen fahrlässiger Tötung. Dort, wo der Vorsatz nicht da war, da handelt Gott auch anders. Aber wer einen Menschen bewusst töten, totschlagen will oder tötet, da soll auch getötet werden. Ich komme auf die Frage mit Soldaten und so weiter noch einmal zurück. Jesus zeigt genauer, als die Pharisäer in ihren Erklärungen, worum es eigentlich geht beim Morden. Jesus zeigt, dass dieses Morden, was aus dem Herzen des sündigen Menschen geboren ist, was aus seinem Innersten kommt, dass das Voraussetzungen hat. Wenn du sagst, ich habe noch nie einen getötet und ich war auch noch nie in so einer Lage, dass ich in einem Krieg auf andere schießen musste, ich bin auch nie Polizist gewesen, dass ich so eine Aufgabe hätte wahrnehmen müssen. Deswegen gilt das Gebot für mich nicht. Nein, Jesus zeigt dir dein Herz und zeigt, dass in dir auch die Veranlagung selbst zum Morden liegt. Ein Mensch, der über seinen Bruder grundlos zornig ist, den stellt er hier vor Augen. Jemand, der dieses Verbrechen angeklagt werden könnte, läuft also Gefahr, dem Gericht zu verfallen. Jesus hatte hier gesagt, ich aber sage euch, wer seinem Bruder zürnt, der ist schon dem Gericht schuldig. Nicht als die ausgeführte Tat, sondern schon der Zorn. Der Zorn ist manchmal der Ausgangspunkt für solches Töten. Aber der eine oder andere hält sich zurück. Aber die Wesensart des Mörderischen, das steckt in ihm. Jesus geht weiter. Es gab damals, wie auch heute, Menschen, die andere beleidigten. Da verachtet man und hasst man einen anderen so sehr, dass man ihm böse Worte an den Kopf schmeißt. Er zeigt, wer seinen Bruder Rahab nennt. Das ist ein aramäisches Wort und bedeutet so viel wie der Hohle oder der Hohlkopf. Derjenige, der müsste schon vor Gericht gestellt werden. Wer seinen Bruder zürnt, könnte dadurch zum Mörder werden. Wer seinen Bruder solche bösen Worte an den Kopf wirft, der hat schon ganz stark diese mörderische Gesinnung in sich. Er stellt ihm bloß, du Hohlkopf. Das ist Rufmord. Auch das ist in Gottes Augen schon verwerflich. Der sollte vor das Synedrium, das war das oberste Gericht, in Israel gestellt werden. Also, wer zürnt, der hat die mörderische Art schon in sich. Er müsste schon dafür bestraft werden. Das Mörderische steckt in ihm. Wer einen anderen beleidigt, du Hohlkopf, oder mit anderen solchen Worten und öffentlich seinen Ruf ruiniert, der gehört schon vors oberste Gericht, wo es nur noch um Leben und Tod geht. Und dann gibt es welche, die nennen andere du Narr. Damit ist kein Spaßmacher gemeint. Narr ist in der Bibel ein Bild für jemand, der ein besonders schlimmer Sünde ist. Für teuflische Sünde. Der Teufel ist ein Narr. Die Narren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Wer seinen Nächsten du Narr nennt, der ist es wert, in die Flammen der Hölle geworfen zu werden. Besondere Verbrecher, wenn die in Jerusalem hingerichtet wurden, dann wurden sie nicht einfach in ein Grab gelegt, sondern man brachte sie dorthin, wo der Abfall verbrannt wurde. Ins Tal Hinnom oder auch Gehenna. Und dort wurden die Leichen dann verbrannt. In der Bibel ist Verbrennung von Toten immer eine Ausmerzung. Hier sieht man eine Vergrößerung der Strafe. Wenn du deinen Bruder zürnst, ist schon das mörderische Wesen in dir. Dann müsstest du eigentlich schon da deshalb vor Gericht gestellt werden. Wenn du jemanden öffentlich runterputzt und beleidigst, sagst du Hohlkopf, dann gehörst du schon vors oberste Gericht, wo es nur noch um Leben und Tod geht. Und wenn du ihn als du gottloser Narr bezeichnest, dann ist das höllische Feuer eigentlich schon deine Zukunft. Nun geht der Herr Jesus in diesem Zusammenhang noch weiter. Ich möchte aber kurz noch mal etwas einschieben. Wenn jemand bewusst tötet, ich sagte, wie ist das mit den Soldaten? Im Neuen Testament fragten die Soldaten einmal Johannes den Täufer, wie sollen wir uns denn verhalten? Und da macht Johannes deutlich, plündert nicht. Er sagt nicht, legt den Wehrdienst nieder. Wenn ein Soldat im Krieg verantwortlich ist für den Tod eines anderen, dann ist es kein hinterlistiges Morden, sondern da ist er ein Rädchen in dem Getriebe des Staates und er macht sicherlich einem anderen, bringt er das Leben weg. Aber das ist kein Morden. Was aber zum Beispiel Morden ist, das ist das, was in den Krankenhäusern geschieht. Wenn Embryos im Mutterleib bewusst getötet werden, hinterhältig, dann bist du einer, der das Gebot übertreten hat. Nun, nicht nur diese Veranlagungen, die ich eben genannt habe, bringen zum Töten, sondern Gefahr des Tötens kommt auch dadurch, dass man bewusste Auseinandersetzungen mit anderen duldet. Da hat man einen Freund, einen Verwandten oder auch einen Glaubensbruder, mit dem ist man im Streit. Und dann hakt man das so ab und sagt sich, ach, so schlimm ist es ja nun doch nicht. Jesus sagt, wenn du zum Tempel gehst und willst Gott ein Dankopfer bringen oder ein Lobopfer, dann tust du ja was Gutes. Aber wenn du gleichzeitig da jemanden hast, mit dem du im Streit liegst, dann wird dein ganzes Opfern und Beten wertlos. Wisst ihr, ich habe es mal erlebt in einer Gemeinde, dass man dort sehr verstritten war. Und dort in der Gemeinde war es üblich, dass sich die Verantwortlichen vor jedem Abendmahlsfeier um Entschuldigung baten und den anderen Vergebung gewährten. Und dann gelang es uns, Frieden wieder reinzubringen. Die Leute vergaben sich gegenseitig. Es kam das Abendmahl und 2 Tage später brach derselbe Streit schon wieder los. Und dann sagt ein Bruder zum anderen, du, wir haben uns doch vergeben. Und da sagt der andere, ja, wegen des Abendmahls. Liebe Geschwister, wenn wir eine göttliche, wichtige, geistliche Sache vorhaben, dann tut unser sündiges Wesen dem Segen Gottes im Wege stehen. Darum sagt Jesus hier bei Matthäus 5 in der Bergpredigt von 23 und 24. Darum, wenn du deine Gabe auf den Altar opferst und wirst allda eingedenk, dass dein Bruder etwas gegen dich habe, so lass allda vor dem Altar deine Gabe und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann komm und opfere deine Gabe. Opfern sollst du, Gott anbeten sollst du, aber wenn du siehst, du stehst mit dem anderen in einer Auseinandersetzung, dann bring das erst in Ordnung. Ansonsten kann Gott dein Opfer, was so gut gemeint ist, nicht gern entgegennehmen. Wieso der andere etwas gegen mich hat, darum geht's gar nicht. Vielleicht hat der andere Unrecht und du hast recht. Trotzdem solltest du dich versöhnen. Einmal fragt einer der Jünger, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben? 7-mal? Und dann sagt Jesus nicht, sondern 7-mal 70. Also so viel, dass du gar nicht mehr mitzählen kannst. Du kommst durcheinander. Wenn du unversöhnt mit deinem Bruder bist, förderst du die Rachegedanken, die mörderischen Gedanken in dir. Versöhne dich, bevor du in der Gemeinde hinters Pult trittst und dort predigst. Versöhne dich, bevor du öffentlich betest. Versöhne dich mit dem anderen, bevor du ein Opfer einlegst. Ansonsten bist du ein Heuchler. Wenn du auch sagst, der andere hat Schuld, mag ja sein, dass der Schuld hat. Aber vor Gott sind wir alle Sünder. Und es ist besser, Unrecht zu leiden, sich einmal mehr um Vergebung zu bitten, als mit dem anderen im Streit zu sein. Im Zusammenhang mit dem Töten kommt jetzt noch etwas. Es geht ja nicht immer bis zum Töten. Auch hier, dass welche nebeneinander herlebten, wie eben erwähnt, und sich hassten, ist es noch kein äußerer Totschlag. Aber der Herr Jesus blickt durch, da ist überall die Wurzel des Mordes mit drin. Nun wird gesagt, dass wir mit vielen zusammen sind, die irgendwas gegen uns haben.
Vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht. Vers 25 und 26 sagt er, sei willfähig deinem Widersacher, bald. Also gib deinem Widersacher gegenüber bald nach. Weil du noch bei ihm auf dem Weg bist, du hast mit ihm zu tun, du kannst nicht ständig mit ihm im Streit sein. Auf dass dich der Widersacher nicht einmal einst überantwortet dem Richter. Und der Richter überantwortet dich dem Diener, dem Kerkermeister. Und du wirst in den Kerker geworfen. Ich sage dir wahrlich, du wirst nicht von dannen herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Es kann passieren, dass es auch zwischen Verwandten oder auch zwischen Glaubensgeschwistern so böse zugeht, dass sie sich gegenseitig vor Gericht ziehen. Im ersten Korintherbrief, da ermahnt Paulus mal die dortige Gemeinde, wie könnt ihr vor weltlichen Richtern eure Probleme ordnen wollen? Gibt es denn unter euch keinen, der Frieden stiften kann? Nun, Jesus geht auf den Einzelnen an und er sagt, wenn du deinen Widersacher hast, dann ist immer die Gefahr da, dass es vor Gericht läuft. Und das kann ganz schlimm auch für dich ausgehen. Es kann sogar passieren, dass du im Recht bist, aber der Richter das falsch beurteilt. Und du musst trotzdem verurteilen. Und dann sitzt du im Gefängnis, bis der letzte Heller bezahlt ist. Ich habe da ein persönliches Erlebnis einmal gehabt, gerade mit diesem Wort. Ich war ja in der DDR-Prediger und ich habe immer die Dinge auch so der Jugend gegenüber sehr deutlich gesagt, die dort falsch laufen. Ich hatte einen Freund in Westdeutschland damals und der fragte immer wieder auch, weil sie für uns beteten, was es in der Gemeinde Neues gab. Und hin und wieder habe ich dann mal so eine Wendung drin gehabt, die ziemlich scharf gegen die Kommunisten damals war. Und der Bruder wollte mich warnen. Und dann schrieb er mir, lies doch mal Matthäus 5, 25, 26. Sei willfährig deinen Widersacher. Er hatte die Kommunisten im Auge. Dieweil du noch mit ihm auf dem Weg bist, auf dass dich dein Widersacher nicht einmal einst überantwortet dem Richter und der Richter überantwortet dich dem Diener und du wirst in den Kerker geworfen. Der Bruder hat das nicht ausgeschrieben, hat nur gesagt, lies doch mal Matthäus 5, Vers 25. Ich vergesse das nicht mehr. Es war ein wichtiger Hinweis. Wir können manchmal in große Probleme kommen. Vor manchen Dingen kann man sich nicht schützen. Aber ich muss es nicht unbedingt drauf ankommen lassen, in Prozesse verwickelt zu werden. Ein Ausleger sagte, Jesus warnt hier vor der Prozesssucht, die auf manchen drauf liegt. Es ist besser, sich, bevor es so weit kommt, zu entschuldigen bei einem anderen, als dass die Sache vor Gericht läuft. Mancher sagt, ja, da gab es Streit, aber der andere war so boshaft und ich habe doch nur so ein klein wenig dagegen geschossen. Liebe Schwester, dann entschuldige dich für das klein wenig. Der Herr arbeitet dann vielleicht auch noch am Herzen des anderen. Und wenn er nicht an dessen Herzen eine Veränderung jetzt vornimmt, dann lebt damit. Lass es nicht darauf angehen, dass das eskaliert. Wenn man im Unrecht ist, sollte man es schnell zugeben. Und wenn man in Ordnung ist, aber der andere sich irgendwie an einen stößt, dann sollte ich ihm doch freundlich und demütig begegnen. Wenn man hier keine Reue zeigt, wird man später einmal große Probleme mit sich bekommen. Der erste Hinweis auf ein Gebot ist auf dem Schutz des Lebens. Du sollst nicht töten. Vielleicht ist jemand unter euch, der an diesem Gebot schuldig geworden ist. Vielleicht ganz direkt durch Abtreibung oder sogar durch Mord. Lieber Bruder, liebe Schwester, bringe es unters Kreuz, dass der Herr dir vergeben kann. Und wenn du was äußerlich in Ordnung bringen musst, tu das. Es wird viele geben, die sagen, so war es nicht bei mir. Aber dann überprüf dich, was du in deinem Herzen alles zulässt. Wut, Zorn gegen anderen, Beleidigung, du Hohlkopf, oder sogar so eine halbe Verdammnis, du Narr. Bitte Gott um Verzeihung und bitte auch den anderen um Verzeihung. Und daher kann dein Leben prägen. Ich weiß, durch Gesetze wird keiner selig. Und die göttlichen Gesetze werden sich in dieser Welt nicht durchsetzen. Aber je näher wir den Aussagen Jesu kommen, desto schöner und menschenwürdiger wird unser Leben. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du am Kreuz von Golgatha unsere Schuld auf dich genommen hast und für diese Schuld auch die Strafe getragen hast. Dieses ernste Gesetz, du sollst nicht töten, es trifft auch uns. Wie oft waren wir zornig über andere? Was hätte passieren können aufgrund unseres Zorns? Hab Dank, dass du uns festgehalten hast, dass wir nicht gleich zum Mörder geworden sind. Aber hilf, dass wir diesen Zorn in den Griff bekommen. Hilf, dass wir auch uns klein machen können, denen gegenüber, die was gegen uns haben. Gib, dass wir keine Heuchler sind, die öffentlich beten und als Gläubige dastehen wollen, aber deiner Art nicht nachgehen. Du kannst durch deine gütige geistliche Art auch uns prägen. Gib, dass wir lieber Unrecht leiden, als Unrecht zu tun. Gib, dass dadurch auch durch uns ein Stückchen mehr Frieden in unsere Gemeinden, in unsere Familien und in unser Leben kommt. Herr, es wäre so viel zu sagen. Wir wollen alles deinen Vater bringen mit den Worten, die du uns einmal gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. In Jesu Namen. Amen. In Jesu Namen. Amen. Liebe Geschwister, ich wünsche jedem von euch noch weiter Gottes Segen, auch über das Wochenende hinweg. Am kommenden Sonntag 10.30 Uhr ist die Übertragung unseres Gottesdienstes. Es soll in unserer Gemeinde ein Lobgottesdienst sein, ein Gottesdienst, wo wir ganz besonders Gott dafür danken, dass er uns vor den größten Problemen mit Corona bewahrt hat, dass es keine großen Auseinandersetzungen gab, dass keiner gestorben ist und dass trotz unterschiedlicher Meinungen die Gemeinde auch zusammengeblieben ist. Wir wollen einen solchen Lob- und Dankgottesdienst durchführen, der aber gleichzeitig auch ein Bußgottesdienst ist, weil wir ja beten wollen, dass es nicht noch mehr Probleme in der Welt gibt. Auch im Blick auf den Krieg in der Ukraine. Wir haben Kontakte zu einigen Gemeinden in der Nähe von Odessa. Das soll der Mittelpunkt des Gottesdienstes am Sonntag sein. Und nächste Woche in der Bibelstunde gehen wir beim nächsten Gebot weiter, bei dem Gebot des Ehebruchs. Wir werden auch auf solche heiklen Fragen eingehen, wie Ehescheidung, Wiederverheiratung von Geschiedenen. Über all diese Dinge redet Jesus. Die Bergpredigt, das Gesetz des Reiches Gottes. Auch wenn wir nicht alles erfüllen können, so wissen wir doch, was Gottes Wille ist. Der Herr segne euch.